Ja, dann wollen wir Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie wieder gekommen sind, mit uns auf Gottes Wort zu hören. Wir möchten am Anfang ein Lied singen. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. Das erscheint hier vorne an der Leinwand. Das ist so schön, dass wir in Gottes Namen zusammenkommen dürfen, aber dass vor allen Dingen auch er mitten unter uns ist, ganz real gegenwärtig.
Wir wollen gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen für die Zeiten und Stunden der Offenbarung und Erkenntnis deiner Liebe. Wir danken dir, dass wir jedes Jahr in der Passionszeit daran denken dürfen, wie du dich offenbart hast als der Gott der Liebe, dass du alles, dich selbst, für uns gegeben hast, als Erweis deiner Zuwendung und Zuneigung zu uns. Und dennoch weißt du, dass wir Stunden und Tage kennen in unserem Leben, in denen wir dich nicht verstehen, du uns verborgen bist, in denen wir klagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so bitten wir dich jetzt in der Gemeinschaft, dass du uns begegnest in deinem Wort und dass du uns die Augen öffnest, damit wir aufsehen und erkennen, dass du uns siehst. Amen. Liebe Geschwister, ich freue mich wieder einmal hier zu sein, in der Passionszeit, und das ist mir eine besondere Freude. Deshalb haben wir auch einen besonderen Text ausgewählt, bei dem man nicht Gefahr läuft, dass er zu oft gepredigt wird, weil er relativ schwierig ist. 1. Mose 22, die sogenannte Opferung des Isaak, die Darbringung Isaaks durch Abraham. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Abraham hatte Grund, sich zu freuen, wenn er Gottes Stimme hörte. Das erste Mal noch ganz überrascht, als Gott ihm begegnete und ihn berief, er solle alles verlassen, Land und Familie, und sich auf den Weg machen, weil Gott etwas mit ihm vorhat. Aber er vertraute Gott und er zog unter Gottes Wort dahin. Er war gehorsam, obwohl er nicht sah, sondern nur hörte, was Gott ihm sagte. Und dann verhieß dieser selbe Gott ihm: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dieser Segen soll vermittelt werden durch einen Sohn, den du mit Sarah zusammen haben sollst, in zugegebenermaßen fortgeschrittenem Alter. Die Herrschaften waren schon 190 Jahre, als die Verheißung verwirklicht werden sollte. Und Paulus bringt es in Römer 4 so schön auf den Punkt: Abraham schaute seinen schon erstorbenen Leib an und den seiner Frau Sarah und glaubte Gott trotzdem des ungeachtet. Gott hat ihm verheißen: Ich will dich segnen. Und er hat es geglaubt, ohne eine menschliche Voraussetzung oder Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung. Wenn Gott zu jungen Leuten sagt, bei einem Pfingstfest hier: Mit euch habe ich etwas vor, glauben das junge Leute sofort. Sie haben sowieso etwas vor mit ihrem Leben und sie haben ja noch so viel Leben vor sich, dass so eine Verheißung mehr nach einer Analyse klingt als nach einer Verheißung wider den Augenschein. Gott liebt es aber, seine Gnade, Treue und Liebe bei uns gerade da zu erweisen, wo unsere menschlichen Möglichkeiten es nicht als wahrscheinlich erscheinen lassen. Da, wo wir selber stark sind, vor Kraft und Zukunft noch aus den Nähten platzen, da ist die christliche Hoffnung oft gar nicht zu unterscheiden von der menschlichen Illusion. Weil wir ja so viel vorhaben im Leben, also haben wir auch vor, etwas für Gott und mit Gott zu tun. Aber da, wo wir an unsere Grenzen stoßen, unsere Grenzen erleiden, da werden unsere offenen Ohren schon zum Wunder, wenn wir Gott glauben, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und tatsächlich, Gott verwirklicht das Unmögliche. Und er schenkt ihnen zu guter Letzt den Isaak als Ausdruck der Kraft Gottes, der Verheißungen wirklich machen kann in unserem Leben. Freilich will ich, auch wenn Passionszeit ist, euch nicht verheimlichen, dass es da ein Intermezzo gab, das nicht in Gottes Sinn war. Denn Sarah und Abraham dachten, da hat sich Gott etwas viel vorgenommen, dass die arme Sarah noch mal schwanger werden soll in diesem Alter. Also werden wir eine zweitbeste Lösung finden und werden Gottes gute Absicht mit menschlicher Unterstützung verwirklichen. Und wir nehmen eine jüngere Frau, die Sklavin, und dann soll die Hagar zur Mutter werden. Also das sind so die Leihmütter für Gottes Verheißungen in unserem Leben. Aber es bewährt sich nicht, wenn wir Gottes gute Absicht und seinen Willen versuchen, mit eigenen Möglichkeiten zu verwirklichen. Das ist nicht die zweitbeste Möglichkeit, das ist allemal die schlechteste. Nur Gott kann in unserem Leben Gott sein und nur Gottes Wille und Gottes Plan ist wirklich Gottes guter Plan. Wie viele Menschen sind uns schon begegnet, die in bester Absicht versuchten, Gottes Wort aus eigenen Kräften und Mitteln in dieser Welt zu leben und zu verwirklichen. Und wir sagen, naja, sie meinen es wenigstens gut, aber es wird nicht gut, es liegt kein Segen darauf, wenn wir in Trennung von Gott tun wollen, was Gott in Gemeinschaft mit uns verwirklichen will. Und so wurde Ismael zu einem Problem. Letztlich, wenn man es politisch nimmt, aber das ist heute nicht mein Hauptakzent, zu einem Problem, der Isaak noch heute plagt, denn die ganze Geschichte Israels ist von dieser Fehlentscheidung Abrahams und Sarahs bestimmt geblieben. Und manche unter uns erinnern sich an Aspekte ihres Lebens, wo sie dachten, ich mache mal Urlaub von Gott, und ganz will ich nicht gegen ihn sein, aber jetzt tue ich mal etwas ohne ihn. Und sie mussten es vielleicht bitter bereuen, ob es die falsche Partnerwahl war, eine Fehlinvestition, eine falsche Berufsentscheidung oder sonst etwas, was uns ein Leben lang in Konsequenz begleiten kann, wenn wir es ohne Gott tun, weil wir seine Worte mit eigenen Mitteln verwirklichen. Nicht nur, dass wir Unsinn machen, oft ist es fast noch gefährlicher, wenn wir im Guten versuchen, aus eigenen Kräften Gott zu ersetzen und Stellvertreter Gottes zu sein auf dieser Welt. Wie viel Elend, wie viel Burnout, wie viel Ausbrennen gab es schon bei frommen Menschen, die den abwesenden Gott vertreten wollten in dieser Welt. Und das Einzige, was verbrannte, war ihre Kraft, aber es hat nicht geleuchtet. Aber hier haben wir nun die Geburt Isaaks ja vorausgesetzt. Und als Gott wieder nach Abraham rief, da hatte er allen Grund zu sagen, hier bin ich. Denn bis jetzt war es immer so bei Abraham, wenn Gott ihn rief, dann ging es los, dann wurde es lustig, dann kam Leben auf und dann kam Freude auf. Man hatte immer nur Gewinn durch ihn. So mag es auch für manche Bewahrte unter uns sein, dass sie eine erschütternde Glaubenskrise eigentlich noch gar nicht erleiden mussten, weil wann immer sie auf Gott horchten und hörten, eigentlich sie zugeben mussten, es wurde gut dadurch und sie erleben ihren Glauben noch ungebrochen und sie haben fast noch wie Kinder einen vertrauensvollen Glauben, weil sie noch nie in die Krise kamen in ihrem Glauben. Das sind wenige, aber einigen ist es geschenkt. Abraham sollte es von heute an nicht mehr sein. Einer, der kindlich an Gott glaubte, ohne erschüttert zu sein, ohne seinen Glauben bewähren zu müssen. Denn Gott sprach zu ihm, und ich lehne mich jetzt an den ursprünglichen Text an, weil es dann noch provozierender, noch spannender ist. Abraham, nimm deinen Sohn, davon hatte er ja zwei, den einzigen. Wenn Gott das sagt, dann meint er wohl den, der nach seiner Verheißung ist. Den, den du liebst. Und jetzt wird es unausweichlich, ich rede nicht von Ismael, ich rede von Isaak. Also nimm deinen Sohn, den einzigen, den du liebst, den Isaak, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Das schlug ein. Und jetzt wisst ihr auch schon gleich im zweiten Vers, warum wir diesen Text nicht gerne lesen, besprechen und predigen. Was ist das für ein Gott, der seinen Vater, den Vater des Sohnes auffordert, seinen eigenen Sohn, sein Kind zu opfern? Und das heißt ja zu schlachten für seinen Gott. Viel zu brutal ist dieser Text, viel zu unverständlich. Sollte man den nicht rausnehmen aus den Predigtperikopen? Muss man den nicht streichen, vielleicht sogar aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament? Oder mindestens bei den Ausgaben, die wir kritisch durchlesen, mit Uhu verkleben, damit ihn gar keiner mehr lesen kann? Das führt die Leute doch in die Irre. Ja, was gäbe ich darum, wenn ich hier vorne stehen könnte und könnte euch sagen, ja, dieser Text ist in der Tat mit dem Neuen Testament abgetan und da finden wir uns nicht wieder, der muss uns nicht weiter beschäftigen. Aber warum tun wir es dennoch? Weil bis heute ihr und ich, Frauen und Männer, Mütter und Väter in Situationen geraten, in denen ihnen Gott so fremd vorkommt, wie er hier dem Abraham erscheinen musste. Martin Luther, ein Mann, der nicht nur uns die Reformation ja vor Augen stellte und uns eindrücklich die Rechtfertigung aus Gnaden verkündet hat. Martin Luther, der selbst durch Anfechtung geprägt war. Er unterschied so feinsinnig mit dem Alten und Neuen Testament, dass er sagte, ja, es gibt Aspekte an Gott, wenn wir ihn in Jesus Christus im Evangelium treffen und hören. Da ist uns Gott in seiner Liebe ganz offenbar. Das ist der offenbare Gott. Da können wir ihn greifen und verstehen. Da können wir ihm kindlich vertrauen. Und es ist kein Schatten und keine Irritation dabei. Aber es gibt auch Erfahrungen unseres Lebens. Da erscheint uns Gott als verborgen. Da erscheint er uns so, als hätte er uns verlassen. Da erscheint er uns so, als könnten wir ihn nicht verstehen. Da ist er nicht der offenbare Gott, der Deus Revelatus. Da ist er wie ein verborgener Gott, in seiner Liebe uns verborgen. Da ist er der Deus Absconditus. Und um es gleich als Antwort deutlich im Raum zu haben, Luther sagte nicht, wir haben zwei Götter, mal den einen und den anderen. Es gibt natürlich nur den einen Gott, aber es gibt Situationen, in denen uns Gott verborgen erscheint. Und da können wir uns nur an Gott in seiner Offenbarung klammern, nur an den Vater Jesu Christi, so wie sich Gott eindeutig offenbart hat in seinem Sohn. Gott kann auch uns unverständlich erscheinen. Eben noch lebten wir unseren Glauben glücklich, plötzlich jemand kommt vom Arzt zurück und hat die Diagnose Krebs. Eben noch glücklich und plötzlich ist ein Kind krank oder verunglückt auf dem Zebrastreifen, wird es überfahren oder hat einen anderen schweren Unfall. Eben noch glücklich und plötzlich büxt einer aus der Familie aus und will von allem nichts mehr wissen. Ja, das gibt es auch bei uns, dass wie aus heiterem Himmel plötzlich unser Glaube, die Geborgenheit, die Selbstverständlichkeit der Liebe Gottes erschüttert ist und wir im Gebet unseren Gott nicht mehr wiedererkennen. Und wenn wir bisher ein zu schlechtes Gewissen bei diesen Zweifeln und Gefühlen hatten, dann dürfen wir uns an Jesus Christus, den Sohn Gottes, orientieren, der am Kreuz geschrien hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hatte der himmlische Vater seinen Sohn verlassen? Objektiv nein, aber der Sohn musste für uns und zu unseren Gunsten selbst diese Erfahrung erleiden, dass er sich als verlassen erfuhr, so wenig er es objektiv war. Es heißt hier, Gott versuchte Abraham. Eine ganz schwierige Aussage. Ja, wie ist das in der Bibel? Versucht Gott die Menschen? Und wir haben, wenn wir bibelfest sind, hoffentlich Jakobus 1, Vers 13 im Ohr. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Das heißt, das ist schon mal festzuhalten, dass der Vater Jesu Christi niemanden versucht zum Unglauben, zum Zweifel, zum Stolpern, zum Sündigen. Gott testet uns nicht, damit wir fallen. Und 1. Johannes 1, Vers 5 macht es auch ganz deutlich, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott hat nicht zwei Gesichter, er hat nicht zwei Wesen, sodass wir mal dem einen begegnen, einem heiter, liebevollen Vater und dann einem unberechenbaren Vater. Es gibt nur einen Gott und das ist der Vater Jesu Christi. Also versuchen im Sinne von uns stolpern lassen oder uns auf die Probe stellen, damit wir fallen, das dürfen wir bei dem Vater Jesu Christi ausschließen. Aber das Wort versuchen hat auch eine doppelte Bedeutung und auch die mag uns im Alten Testament begegnet sein. 5. Mose 13,4, da wird davon gesprochen, dass der Herr, euer Gott, euch versucht, aber eben versucht im Sinne von läutert. Und so heißt es auch Sprüche 17, Vers 3, wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft, so versucht der Herr die Herzen. Das heißt, es gibt einen Unterschied, versuchen zum Bösen und in die Bewährung schicken, in Bewährung gehen lassen, nämlich um sich zu bewähren, um gereinigt zu werden. Und dieses Bild von den Edelmetallen macht es uns auch deutlich, weil da die Hitze das ist, was das Edelmetall von der Schlacke trennt. Also die Erfahrung ist durchaus hochtemperiert. Es geht um Hitze, aber es ist keine Hitze zur Zerstörung wie bei Holz, Heu und Stroh, sondern bei Gold und Silber ist die Hitze das, was das Wahre, das Eigentliche überhaupt erst zutage fördert. So können wir also sagen, dass das auf jeden Fall bei dem Vater Jesu Christi deutlich ist. Welche Schwierigkeiten wir auch immer erleiden, Gott ist niemals der, der uns in die Krise gehen lässt, um uns zu schaden, sondern um uns zu fördern und reifen zu lassen. Deshalb lässt er es zu, deshalb lässt er es geschehen, deshalb geht es an ihm vorbei, auch wenn wir es selber nicht erklären können. Von Abraham heißt es in Vers 3, da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Da stand Abraham früh am Morgen auf. Kennt ihr solche Nächte? Nächte, an denen euch keiner einen Wecker stellen muss, weil ihr kein Auge zumacht, weil er euch von links nach rechts, von rechts nach links werft, mal gerade, mal auf den Bauch legt, mal niederkniet, rausrennt und wieder reinkommt und ihr kriegt kein Auge zu. Weil ihr nicht ein kleines Problem habt und nicht ein großes, weil nicht etwas in eurem Weg steht und ihr nicht wisst, wie ihr es beseitigt, weil alles in Frage steht, weil ihr zutiefst erschüttert seid und es nicht darum geht, dass ihr ein Problem habt. Ihr seht überhaupt nichts mehr außer diesem Problem. Und dennoch, und hier zeigt sich nun dieser vielgerühmte Glaube Abrahams, stand er auf und war gehorsam. Wie leicht fällt es uns zu vertrauen, solange es uns gut geht und wir nichts riskieren. Wie leicht fällt es uns, an Gott zu glauben, wenn wir mindestens etwas Gewinn an Geborgenheit und Lebensfreude und Gemeinschaft haben. Aber was ist eigentlich dann in den Zeiten, in denen wir keinen Vorteil haben durch unseren Glauben, sondern dennoch krank werden, verlassen werden, in Krisen geraten? Was ist das für ein Glaube, der immer nur dann lebendig ist, wenn er sich bestätigt? Und was ist das für ein Vertrauen, das immer nur dann trägt, wenn es nichts zu tragen gibt? Ich erinnere mich dran, dass jemand mal ein Bergsteigerseil mitbrachte und zeigte es und hat gesagt: Haltet ihr das für vertrauenswürdig? Alle nickten. Haltet ihr das für sicher? Alle nickten. Und dann hat er gesagt: Dann wollen wir uns alle mal an dem Seil vom Dach abseilen. Und dann kamen die Stirnrunzeln auf die Stirn, denn es ist etwas anderes, ob ich sicher sitzend sagen soll, das Seil sieht ziemlich zuverlässig aus, oder ob ich mich an dieses Seil hängen soll mit meinem ganzen Leben. Ein Flugzeug von unten zu sehen, ist etwas anderes als einzusteigen und damit zu fliegen. Die Frage ist, vertrauen wir eigentlich unserem Gott? Verlassen wir uns auf unseren Gott? Lassen wir uns bei ihm fallen? Oder sitzen wir nur sowieso gerade sicher und singen deshalb: Dir vertraue ich, bei dir kann ich mich fallen lassen? Denn es passiert ja nichts, wir sitzen ja sicher. Abraham hat wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt. So sagt es Paulus, ganz paradox, ganz widersprüchlich. Er vertraute, obwohl es nichts Vertrauenswürdiges gab. Er hoffte, obwohl er überhaupt keinen Grund hatte, zu hoffen. Er verließ sich in des Wortes doppelter Bedeutung auf Gott. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. War es Glaube? War es nur Schutz? Wir gehen hin und wir werden wieder kommen. Am dritten Tag. Der dritte Tag ist in der Bibel immer der Tag des Eingreifens Gottes. Am dritten Tage hat Gott seinen Sohn endgültig wieder auferweckt, nachdem Menschen ihn ans Holz gehängt haben, wie Lukas es so eindrücklich in der Apostelgeschichte sagt. Am dritten Tage, Hosea 6, Vers 2, da wird uns Gott wieder Leben schenken und aus Erbarmen lebendig machen. Da macht er uns wieder heil. Denn die Zahl 3 hat eine besondere Bedeutung. Es ist eine nachdrückliche Zeit, aber es ist eben die drei oder die dreieinhalb, nicht die volle Zeit, es ist nicht die ganze Zeit. Gott kommt rechtzeitig zur Hilfe. Und insofern steht die drei symbolisch im Alten wie im Neuen Testament oder eben die dreieinhalb für diese Zeit des Eingreifens Gottes. Gott wird, so wird es Abraham auch seinem Sohn gleich sagen, rechtzeitig eine Antwort finden. Freilich ist die Definition von rechtzeitig bei Gott leider nicht dieselbe wie bei uns, weil bei uns rechtzeitig relativ früh einsetzt, während es bei Gott manchmal etwas länger dauert und wir schon bis drei zählen und die Sekunden meinen und nicht die Tage. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Ich weiß nicht, ob die Engel Gottes Gänsehaut kennen. Wenn die Engel Gänsehaut kriegen können, dann haben sie hier Gänsehaut bekommen. Als Abraham das Holz nahm und legte es auf seinen Sohn. Und der Sohn trug sein eigenes Holz, auf dem er sterben sollte. Da wussten die Engel in Ewigkeit, das kommt schneller, als uns lieb ist. Dass der Sohn Gottes sein Holz auf sich nimmt. Und wie es das Johannesevangelium nachdrücklich sagt, er selbst trägt sein Kreuz, Johannes 19, Vers 7. Und wie es 1. Petrus 2, Vers 24 sagt, er hat unsere Sünden dort an das Holz getragen. Also diese Beschreibung des Kreuzes als des Holzes. Und so auch Galater 3, Vers 13. Er wurde zu dem Fluch, den wir auf uns geladen hatten, indem er sich ans Holz hängen lässt. Denn verflucht ist jeder, der dort am Holz, am Pfahl hängt, verflucht und getrennt von Gott und den Menschen. Das, was hier geschah, war aus dem Himmel gesehen eine Vorausschau der Passion Jesu. Und wir wissen, als die meisten unter uns ja, wie diese Geschichte in 1. Mose 22 ausgeht. Und wir haben, so spannend es wird, schon die Gewissheit, am Schluss gibt es eine Lösung, die wir nachvollziehen können. Aber die Engel wussten, wenn es ums Ganze geht und wenn es nicht um Menschen geht, sondern Gottes eigenes Herz, da gibt es keinen Stellvertreter. Da kann keiner an die Stelle treten. Da kann kein anderer es übernehmen, sondern er wird es selber tragen. Der Sohn trägt das Holz. Und wie anrührend, der Vater nimmt das, was mein Vater schon getragen und mir weggenommen hat, als ich noch ein kleines Kind war, nämlich Feuer und Messer gehören nicht in die Hände von Kindern. Der Vater schützt seinen Sohn, obwohl er, wie bizarr die Situation, den Befehl bekommt, ihn loszulassen, ihn zu opfern, ihn ganz und gar dahin zu geben. Jetzt sagt ihr, ich halte es bald nicht mehr aus, aber ich muss euch noch um etwas Geduld bitten. Was jetzt kommt, ist unerträglich schlimmer. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und wie fuhr es ihm ins Herz, als er das noch einmal zu seinem Sohn sagen konnte, obwohl er wusste, es könnte das letzte Mal sein. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Und er schaute seinen Vater an und man hat dieses Funkeln in den Augen des Sohnes gesehen, was wir als Eltern überhaupt nicht lieben, wenn wir älter werden, wenn unsere Kinder so leicht mitleidig auf uns schauen und denken, jetzt werden sie tüttelig, jetzt werden sie ein bisschen alt, jetzt vergessen sie schon, worauf es ankommt. Und er sprach, siehe, es ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Kennt ihr diese Blicke, dass ein Kind euch anschaut und sagt, gell, die Mama kommt wieder aus dem Krankenhaus. Gell, der Papa hat uns nicht verlassen. Er kommt zurück. Gell, unser Schwesterchen ist nicht tot. Sie kommt wieder. Und ihr schaut in diese fragenden Kinderaugen und es sticht euch ins Herz, weil ihr so gerne eine Antwort geben würdet, die alle Kindersorgen lachend zerstreuen. Und ihr habt keine Antwort, weil Menschen krank werden und sterben und verunglücken, weil man arbeitslos werden kann, auch als Christ, weil uns das Geld ausgehen kann, weil Dinge anders laufen, als wir es träumen und als wir es eigentlich auch von Gott her gedacht haben. Hätte Gott nur von Ismael gesprochen, Abraham hätte ihn sofort verstanden. Ja, das stimmt, wenn Gott uns auf unsere Fehler hinweist, wenn er sagt, hier warst du inkonsequent, das musst du in Ordnung bringen, da sind wir sofort dabei und sagen, ja, ich gebe es ja zu, ich muss hier eine Lösung finden, das ist ein Problem, das ich eingebrockt habe, nun muss ich dazu stehen. Aber Isaak, ausgerechnet Isaak, Abraham konnte auf Isaak gar nicht schauen, ohne nicht Gottes Treue und Liebe zu denken. Isaak war für ihn die Verkörperung der Liebe und Güte Gottes. Und ausgerechnet den sollte er nun verlieren und loslassen. Isaak symbolisierte doch nicht das Fleisch, nicht die Sünde, nicht die Inkonsequenz. Isaak symbolisierte Gottes leibhaftige Güte, sein Geschenk, seine Treue. Aber in der Tat, die Frage ist, es gibt Dinge in unserem Leben, die können wir nicht anschauen, ohne nicht zugleich Gottes Liebe zu denken. Aber da stellt sich umgekehrt die Frage, können wir denn Gott noch denken, ohne diese Personen zugleich zu denken? Oder diese Geschenke und diese Bestätigung? Am Anfang konnte Abraham Isaak nicht anschauen, ohne an Gott zu denken. Aber konnte er noch zu Gott halten und Gott lieben, auch dann, wann Isaak nicht mehr war? So oft im Leben ist es so, dass wir an den Geschenken die Zuneigung von Menschen erkennen. Aber es kann auch passieren, dass die Geschenke uns verunklaren, ob es uns eigentlich noch um Liebe geht oder nur noch um Geschenke. Ist uns der Geber wichtiger als die Gaben? Sodass wir auch dann am Geber noch festhalten, wenn die Gaben uns genommen werden? Was lieben wir eigentlich an Gott? Ihn oder die Geschenke? Die Frage wird für uns verdichtend deutlich in Situationen, wo wir durch den Glauben keinen Vorteil haben. Und wenn wir an all die vielen Schwestern und Brüder denken, die nicht nur trotz ihres Glaubens Schwierigkeiten haben, sondern wegen ihres Glaubens mehr Schwierigkeiten haben, die verfolgt werden, die ihre Familien, ihren Beruf, ihr Geld, ihr Leib und Leben verlieren um des Glaubens willen, dann versteht ihr, wie aktuell diese Geschichte von 1. Mose 22 ist. Lieben wir Gott eigentlich selbst oder lieben wir nur den Vorteil, den wir durch ihn haben? All die Schwestern und Brüder, die jetzt treu ihren Glauben bezeugen und dafür nicht nur Nachteile in Kauf nehmen, nicht nur verlacht werden, wie wir vielleicht, verspottet, sondern ihr Leben riskieren, die haben erfahren, dass sie Gott selbst lieben. Und wie es die Jahreslosung sagt, dass sie an Gott festhalten und Gott ihr Glück ist, Gott ihre Erfüllung ist, Gott der Inhalt ihres Lebens ist, denn um seinetwillen nehmen sie ja so viele Nachteile in Kauf, die sie ohne ihn gar nicht gehabt hätten. Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Gott wird sich ersehen. Gott wird es richtig machen. Das ist viel, viel mehr als die ausweichende Antwort, die wir so gerne geben. Da ist jemand krank geworden in unserer Gemeinde und wir sagen, ja, wir beten für ihn, Gott wird ihn schon heilen. Und wir geben Gott gleich vor, wie er gefälligst das zu tun hat, was uns so nahe liegt. anstatt demütig zu sagen, Gott lässt uns nicht im Stich und er ist da und er ist treu. Aber er ist auch dann treu, wenn ich an Krebs sterbe. Er ist auch dann treu, wenn es mir nicht besser geht. Er ist auch dann treu, wenn wir um des Glaubens willen liebe Menschen verlieren. Er ist auch dann treu, wenn wir alle, falls Christus nicht vorher wiederkommt, einmal alt werden und sterben und dann ein letztes Mal vertrauen müssen, wenn wir unser Leben aus der Hand geben und wissen, dass wir nicht ins Leere und nicht ins Schwarze stürzen, sondern dahin kommen, wo er uns einen Platz vorbereitet hat. Gott wird seinen Willen tun. Und ich bin immer wieder tief beeindruckt von Menschen. Und das hängt weder von der Bildung ab, noch hängt es von irgendwie einer langen Ausbildung ab, die sie in einer Bibelschule haben oder einer langen Tradition, die ein Loslassen, ein Leiden erfahren und weder ihren Glauben verlieren, auf der einen Seite, noch umgekehrt sich alles schönreden müssen und belügen sich selber. Die, ob klug oder weniger klug, gebildet oder nicht, lange im Glauben oder erst ganz kurz im Glauben, einfach sagen können, Gott, ich vertraue dir, ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht, warum du das zulässt, aber dennoch halte ich an dir fest. Dennoch bleib ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Keine Ausrede, keine Erklärung, kein Schönreden, kein Umdeuten, kein Rationalisieren, kein Verdrängen und was immer wir als Seelsorger und Psychologe noch kennen, als Ausweichmanöver eines Menschen in der Krise, sondern zu sagen, es ist, wie es ist, aber mein Gott ist da, und er lässt mich nicht im Stich. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Das war knapp. Menschlich gesehen, ja. Göttlich gesehen, nein. Wie oft haben wir schon gebetet, Herr, das war aber jetzt im letzten Augenblick. Und die Engel haben gesagt, nein. Aus der Ewigkeit gesehen ist es nie der letzte Augenblick. Es ist immer der richtige Augenblick. Es ist nicht immer unser richtiger Augenblick, aber es ist immer der Augenblick Gottes. Wisst ihr, warum Engel keine Uhren haben? Haben sie nicht. Schaut mal genau hin. Engel haben keine Uhren. Die brauchen keine Uhr, die kommen nie zu spät. Die kommen immer aus der Ewigkeit in die Zeit und das ist zu Gottes Zeit, das ist immer im richtigen Augenblick. Ich sage das nicht leichtfertig. Ich sage nicht, alles löst sich in Wohlgefallen auf. Denn es mündet ein, diese Geschichte in Römer 8, Vers 32, und da mündet nicht alles in Wohlgefallen, sondern in der Passion des Gottessohnes selber. Aber zur richtigen Zeit, zu Gottes Zeit. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Was für eine Erleichterung für Abraham. Was für ein Schmerz im Herzen Gottes. Abraham musste seinen Sohn nicht opfern. Er bekam ihn zurück zum Zeichen für dich und mich. Andere unter uns mussten ihren Sohn, ihre Tochter, ihre Ehepartner, ihre Eltern, ihre geliebten Menschen loslassen. Und dennoch war Gott da und hat es zugelassen und hat uns nicht im Stich gelassen. Aber das wüssten wir nicht, wenn wir nur diese Geschichte hätten Und das wüssten wir nicht, wenn wir nur unser Leben hätten. Das Entscheidende ist, dass unser Stellvertreter nicht irgendjemand ist, sondern Gott selbst. Gott sah unser Elend an, unsere Sterblichkeit, unsere Traurigkeit, unsere Einsamkeit und Schuld. Und er hat gesagt, das kann kein Mensch retten, da kann ich keinen Propheten schicken und keinen menschlichen Gottesknecht. Das Elend und die Einsamkeit kann ich nur selber tragen. Und Gott selbst wurde Mensch, um all unser Elend auf sich zu laden, um unseren Weg zu gehen, um in Christus Hohepriester für uns zu werden, der alles selbst gelitten hat, sodass wir nichts leiden können, was ihm fremd wäre. Er kam und hat unseren Tod getragen, damit wir teilhaben an seinem Leben. Er kam und hat sich an unsere Seite gestellt. Wir haben auch heute noch keine Erklärung in Krankheit, Verlust und Not. Wir können es nicht wegerklären. Wir mögen zweifeln und klagen. Und wenn Jesus selbst am Kreuz schreien durfte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann darfst auch du das, dann darf auch ich das. Und zugleich wissen wir, dass Gott selbst uns nahe gekommen ist. Nein, wir haben nicht zwei Götter im Himmel, wir haben nur einen Gott, den Vater Jesu Christi. Es gibt keinen anderen Gott als den Gott der Liebe. Aber Gott ist uns oft verborgen in unserer Erfahrung, in unserem Gefühl. Eindeutig ist er nur im Evangelium. Klar und jenseits aller Zweifel erkennen wir im Angesicht Jesu Christi. Christus hat aus Liebe für uns alles mit uns getragen. Abraham bekam seinen Sohn Isaak zurück. Nur das, was du loslässt, kannst du halten, ohne zu verkrampfen. Ihr kennt das. Wenn ihr Angst habt, etwas zu verlieren, dann klammert ihr, dann krampft ihr. Und ihr macht die Sache nicht leichter, sondern dadurch schwerer. Im harmlosen Fall, eure Kinder werden erwachsen und sie sind flügge und können das Nest verlassen. Und anstatt euch zu freuen, dass sie erwachsen sind, zeigt ihr so Klammerreflexe und wollt sie halten und wollt nicht so recht, dass sie erwachsen werden. Es gibt andere Dinge, die wir loslassen müssen. Unseren Beruf, den Erfolg, unsere Ämter, Bestätigungen. Nur was wir loslassen, können wir neu im Vertrauen ergreifen. Und dann ein zweites. Nur was wir loslassen, kann Gott segnen. Wenn wir andere, auch unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, klammern, kann Gott sie nicht gebrauchen. Gott kann nur segnen, was wir ihm geben. Einen Ismael, den kannst du selber machen. Da finden sich Lösungen. Und sogar Sarah hat noch ihrem Mann geholfen. Ich weiß nicht, was die Frau sich dabei gedacht hat, aber zu Dummheiten sind wir Menschen ja immer wieder in der Lage. Einen Ismael kannst du allein in die Welt setzen. Für einen Ismael brauchst du nicht Gottes Segen. Dummheiten können wir auch ohne Gott machen. Das haben Adam und Eva schon vorgemacht und noch heute tragen wir die Konsequenzen. Das Besondere aber an einem Isaak ist, dass Gott uns sagt, ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. Und Gott hatte Abraham gesagt, wie er es hier wieder in Erinnerung ruft und wie wir es in Römer 4 hören und in Hebräer 11 zu Abraham. Er soll in den Sand greifen und soll zählen die Sandkörner. Habt ihr das mal gemacht? Bei irgendwas in den Billionen hört ihr auf. Bis dahin seid ihr nämlich eingeschlafen. Nicht? Das wirkt wie Schäfchen zählen. Nicht? Das kann man überhaupt nicht zählen. Und er sagt, erhebe dein Haupt zum Himmel und schau dir die Sterne an. Abraham, siehst du die Sterne? Und wenn wir jetzt im Industriegebiet sind, wie hier in der Gegend, da kannst du sagen, ja irgendwie bis 4.500 komme ich noch, weil wir hier kaum Sterne sehen. Aber geh mal in die Wüste wie Abraham, geh ans Meer, geh ins Gebirge und fang an, die Sterne zu zählen. Unermesslich viel. Wir wissen ja noch gar nicht, was Gott durch uns tun will, wenn wir ihm nur loslassen und lassen uns unser Leben neu von ihm schenken. Wir wissen ja gar nicht, wie vielfältig er durch uns segnen will. Abraham griff in den Sand, zählte die Körner. Er erhob sein Haupt zum Himmel und zählte die Sterne. Wisst ihr, was ich immer mache? Ich stecke den Kopf in den Sand und greife nach den Sternen. Das ist Ismael. Ich versuche, in bester Absicht für meinen Gott die Welt zu verbessern. Und irgendwie wird sie immer schlechter, je mehr Menschen es versuchen, die Welt zu verbessern. Und ihr wisst, was ich meine. Wenn Gott aber segnet, dann kannst du alt sein oder jung, schwach oder stark. In seiner Liebe hat er alles selbst, was es braucht, um durch dich in dieser Welt Menschen zu segnen. Gott verlangt in seiner Liebe nichts von dir, was er nicht bereit ist, in seiner Gnade dir selbst zu schenken. Er hat sogar seinen eigenen Sohn, sich selbst im Sohn als der eine Gott geschenkt. Wie viel leichter, wie viel mehr wird er dir all das andere schenken. Klammert nicht, lernt loszulassen. Zweifelt nicht, lernt zu vertrauen. Verlasst euch selbst auf euren Gott hin. Lasst euch bei ihm fallen, ungewiss, zweifelnd. Und dann aber mit seinem Zuspruch, dass er euch halten wird. Er hat es in Christus getan und er wird es bei euch tun. Ich ende mit einigen Gedanken zu unserem Traum vom leichten Leben. Schwerwiegende Entscheidungen fallen selten in leichten Zeiten. Und tiefgehende Veränderungen entstehen nicht durch oberflächliche Erfahrungen. Bedeutende Entwicklungen werden kaum durch unbedeutende Begegnungen angeregt. Und persönliche Hilfe erfahren wir so gut wie nie in unpersönlichen Beziehungen. Verständnis für die Schwachheit anderer erwächst nicht aus der eigenen Stärke. Und wie man andere Menschen tröstet, wissen wir erst, wenn wir nicht nur getrost, sondern selbst getröstet sind. Warum also sehnen wir uns ausschließlich nach einem leichten und unbeschwerten Leben, wenn das, was uns so wertvoll macht, in einem verletzlichen und tiefgründigen, in einem lebendig gelebten Leben liegt? Der Traum vom leichten Leben. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir erschrecken über unser Leben, wir erschrecken über manche biblische Erzählung wie die von der Opferung des Isaak durch Abraham. Und wir wollen es weder in der Bibel lesen, noch wollen wir es in unserem eigenen Leben erfahren. Eigentlich wäre es uns lieber, dass wir leichter, oberflächlicher, sorgloser sein könnten in dieser Welt und Zeit. Aber Herr, deine Liebe erkennen wir nicht nur daran, wie du Kinder segnest, wie du auf der Hochzeit zu Kana aus Wasser Wein machst und andere Dinge, in denen du überschwänglich Geschenke gibst. Dir begegnen wir und deiner Liebe in der Zeit der Passion. Da, wo wir auf dich schauen und sehen, wie du aus Liebe das Holz auf dich nimmst und trägst. Wie du an der Offenbarung deines himmlischen Vaters, an seiner Liebe festhältst. Auch da, wo man dir widerspricht, ja, wo man dich verfolgt und geißelt und tötet. Herr, du hast deine Jünger und du hast uns nicht im Stich gelassen und verraten. Du warst deinem Vater und uns treu geblieben, auch da, wo es für dich keinen Vorteil, sondern nur Nachteile brachte. Und es war deine Hingabe Es war dein Loslassen. Es war deine Treue, die uns Gottes Gesicht offenbarte. Herr, wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest für dich und dein Kreuz, damit wir die Liebe deines Vaters erkennen und unser Leben ganz neu, ganz anders dir schenken. Abraham und Isaak kamen zurück zu den Knechten und ihrem Haus. Völlig verändert. Alles war anders. Schenk doch, dass dein Wort, die Begegnung mit deiner Liebe, uns ganz neu nach Hause schickt in die kommende Woche. Wir haben einen Gott, der uns alles bedeutet, weil er uns alles geschenkt hat. Wir haben einen Gott, dem wir blind vertrauen dürfen, denn es ist der Gott, der uns sieht.